Leben lernen.
Leben lernen? Wo und wie lernen wir leben?
Ein Podcast mit Elsbeth Kossmeier
und Benedikt Weingartner.
Liebe Elsbeth, ich grüße dich.
Grüß dich, Benedikt.
Ich freue mich, du hast mich eingeladen. Wir sitzen heute in deinem Garten. Insofern, wenn es ein paar Hintergrundgeräusche gibt, dann hängt das damit zusammen.
Und passt zum Thema.
Wenn die Vöglein zwitschern würden. Okay, was haben wir denn für ein Thema? Wir haben uns gedacht, wir überlegen, wie lernt man glücklich zu sein? Liebe Elsbeth, wie lernt man das? Was denkst du?
Ja, für mich ist es eine schwierige Frage, die in meinem Leben auch sozusagen eine Dauerbrennerfrage ist. Denn so wie jeder andere Mensch möchte auch ich glücklich sein. Und ich merke, ich tue mir damit ja ein bisschen schwer. Weil glücklich sein für mich ja bedeutet, dieses Gefühl, alles ist gut, so wie es ist, alles ist in Ordnung, ich bin im Reinen mit mir, mit meiner Welt, mit meiner Art zu leben. Und das ist halt für mich eher punktuell. Ich weiß nicht genau, wie wir das jetzt gemeinsam definieren werden.
Eben, du sprichst das ja schon an, es ist eine Definitionsfrage und die damit zusammenhängt. Also ich bin ja oft eigentlich in der Versuchung, dass ich sage, also die Fragestellung glücklich sein, das ist mir vielleicht fast ein bisschen zu viel. Ich würde dann glücklich sein durch zufrieden sein schnell ergänzen.
Genau.
Weil was ist das Glück? Und da haben wir so eine ganz, ganz große Vorstellung, das Lebensglück und so weiter. Also für mich ist auf dem Weg zum Glücklichsein, hängt das sehr stark mit dem Zufriedensein zusammen. Und weil ich glaube, dass Glücklichsein eher Momente sind.
Genau.
Und das Zufriedensein ein Lebensgefühl, etwas, wo man seiner Lebensentwicklung oder wie man lebt, eigentlich dieses Bewusstsein dann hat.
Ich stimme dir da zu. Ich habe auch zuerst ständig auch den Begriff Zufriedenheit schon im Ohr gehabt, denn das ist das Dauerhafte.
Mhm.
Und so diese, man sagt, spricht ja auch von Glücksmomenten. Mhm. So dieser Flow, den man haben kann, wenn etwas gelungen ist oder wenn man in einer Landschaft steht, die einen übermannt oder überfraut oder wenn ein Enkelkind auf mich zuläuft, das sind Glücksmomente.
Mhm.
Ja? Und natürlich tragen einen die auch, ja, wenn man viele Glücksmomente hat, trägt ja, aber...
Ja, ich finde die sogar extrem wichtig. Aber, und die möchte man ja oft auch festhalten, aber es sind halt tatsächlich Momente. Nur, wenn ich da einhaken darf, du hast gesagt, die Zufriedenheit, das ist das Dauerhafte. Wie meinst du das?
Das ist das, was ich auch lernen kann, sagen wir es so. Glück...
Okay.
Glücksmomente sind für mich Geschenke des Lebens. Mhm. Was soll ich da lernen?
Mhm.
Außer, dass ich durch dieses grundlegende Gefühl, dass das Leben gut ist, so wie es ist, ja, das ist schon für mich so ein Grundgefühl, wo ich weiß, dass das nicht jeder hat. Ja?
Mhm.
Aber das...
Ich würd da... Wenn wir dran denken, vielleicht dann doch später dann nochmal einhaken, weil du sagst, das Glücklichsein kann man nicht lernen.
Ja.
Natürlich, ich glaube, die Momente des Glücklichseins, die kann man ja nicht inszenieren. Und das verbindest du, wenn du sagst, das kann man nicht lernen. Und vor allem, es sind ja Momente, es sind auch Erfahrungen durch Situationen und vielleicht meistens auch durch Begegnungen mit Menschen. Aber was man lernen kann, ist schon die Offenheit zum Glücklichsein.
Genau.
Also dieses Beet dafür bereiten, weil wenn ich sozusagen, und insofern hängt ja das Zufriedensein schon auch damit zusammen, weil wenn ich nicht offen und frei bin und bereit, ausgerichtet darauf hin, dass ich auch diese Glücksmomente überhaupt als solche erlebe, als solche wertschätze, als solche realisiere. Und das ist schon auch ein Weg, denke ich. Also diese Fähigkeit, die eignet man sich schon auch an. Und das sehe ich schon mit Lernen verbunden.
Mich überrascht das immer wieder, wenn es gerade Menschen sind, die zum Beispiel an etwas leiden oder die wenig Besitz haben oder überhaupt ärmer sind, mhm. Wenn die dann oft besser zu einem grundlegenden, Anführungszeichen, glücklichen Leben finden können oder wenn die lernen, glücklich zu sein, wenn ein Mensch, der weiß, dass er in den nächsten, weiß ich nicht, sagen wir mal im nächsten Jahr oder in den nächsten wenigen Jahren sterben wird, zum Beispiel, dann habe ich da schon Menschen erlebt, die eine erstaunliche Ruhe dem Leben gegenüber entwickelt haben und ein Glücksgefühl für jeden Augenblick, den sie noch leben können. Vielleicht hängt das damit zusammen, wenn man das Wesentliche erkennt und sich nicht mehr verzettelt mit irgendwelchen Dingen, die man nicht hat oder die besser sein könnten oder so. Also insofern kann man natürlich schon auch etwas lernen.
Ja, und das ist natürlich, damit ist ein Prozess verbunden. Also wenn du das beschreibst bei einem todkranken Menschen, der weiß, dass seine Tage quasi und Wochen gezählt sind, dann hängt es vom Zugang ab und ob er diese Bereitschaft hat, dieser Mensch. Ja, aber eben diese Zufriedenheit, und mich beschäftigt das schon sehr, auch das, was du beschrieben hast. Ich glaube, und das beobachten wir ja sehr, dass Zufriedenheit, Glücklichsein oft gar nicht sehr mit dem Status zusammenhängt oder mit dem Wohlstand. Das heißt, es können auch ganz schwer reiche Menschen total unglücklich sein und total unzufrieden sein.
Umgekehrt, ganz arme.
Ja, ich meine, natürlich gibt es diese große Einschränkung, wenn du in existenzieller Bedrohung bist, wenn du nicht weißt, wie du dein Leben organisieren kannst, wenn du wirklich da ständig in Not und Bedrohung bist, dann blockiert das sicher auch sehr viel. Dann, man braucht schon auch eine gewisse Freiheit, um zufrieden und glücklich sein zu können. Ja,
ja, ich sage manchmal einen zynischen Spruch: Reich lässt sich's leichter unglücklich sein. Naja, wenn ich kenne auch Menschen, die vieles haben und sich viele glückliche Momente kaufen können, wie zum Beispiel die halt reisen können oder die übers Wochenende auf ein Café nach Paris fliegen können oder die sich viel Kleidung kaufen können oder die also Möglichkeiten haben, Glücksbringer, die uns halt so als solche angeboten werden, auch sich leisten zu können.
Ja, aber das sind materielle Freuden, materielle Güter.
Kompensationen eigentlich.
Ja, richtig. Ich wollte da gleich dazu sagen, Freunde, echte Freunde kannst du dir schwer kaufen. Und Liebe kannst du dir wahrscheinlich auch natürlich nicht kaufen.
Na, sicher nicht. Ja. Und die Frage ist, wie viel sind wir abgelenkt? Wie viel jagen wir einem Glück nach mit irgendwelchen Ersatzgeschichten? Ja, so wie ich es jetzt gesagt habe. Und entdecken nicht diese Freude am Kleinen. Ja, diese Freude, wenn du in der Straßenbahn sitzt und alle Leute starren vor sich hin oder sind in ihren Handys und auf einmal, zack, hast du einen Augen-Augen-Kontakt und wirst angelächelt. Egal, ob von einem Kind oder von einem Erwachsenen, nimmst du das dann wahr als schönen Moment in deinem Leben?
Oder lächelst du zurück?
Genau.
Oder schaust du weg?
Genau. Und so gesehen ist man da meiner Meinung nach nicht nur ausgeliefert, weil wir ja übers Lernen reden in unserem Podcast. Insofern kann man natürlich auch durch verschiedene Dinge, zum Beispiel durch Selbstreflexion, auch durch Spiritualität, durch Hilfe, durch therapeutische Hilfe, mit Schwächen besser umgehen zu können, hinschauen zu können auf das Kleine und so, kann man natürlich schon eine positive Einstellung zum Leben auch erlernen. Nicht umsonst gibt es ja auch ein Schulfach Glück.
Als Wahlpflichtfach und
an manchen Schulen.
Ganz, ich habe dann nachgeschaut, weil du das schon mal gesagt hast und da auch erwähnt hast, also so als Wahlpflichtfach und ganz als Experiment, aber hängt auch ein bisschen mit der Schulpsychologie zusammen und um da ein Bewusstsein zu entwickeln. Ja. Also wenn ich über die Fragestellung nachdenke und du hast ja gerade gesagt in Bezug auf den Podcast, also für mich ist das unser Thema, unser Grundthema eigentlich Leben lernen schon sehr mit diesem Glücklichsein lernen auch verbunden. Also das ist ganz existenziell, also auch philosophisch gesehen.
Ja.
Also die Grundfrage eigentlich des Menschen, wer bin ich, woher komme ich, wohin gehe ich? Also diese anthropologischen Grundfragen, die sich irgendwann, ja jeder Mensch in gewissen Lebenssituationen immer wieder auch stellt, ob jetzt ganz bewusst, bedingt durch eine Krise oder eine spezielle Lebenssituation. Also ich denke, dieses Bewusstmachen, was ist mein Leben? Also dieser psychologische Ansatz, die eigene Reflexion, wer bin ich, was will ich eigentlich? Was ja in vielen, vielen Lebensetappen eine Fragestellung ist, die ist in der Schule, beim Lernen, wozu mache ich das? Auch dann später, ob es im Studium oder Beruf ist, es ist immer wieder diese Fragestellung, was will ich eigentlich?
Nach dem Sinn.
Ja, es ist also diese Sinnfrage, die ist da ganz, ganz eng damit verbunden. Und da könnte man eben schon die Frage stellen, oder ich sage halt auch, das Leben lernen hat halt schon sehr viel mit dieser Sinnsuche und den Versuchen, eine persönliche Auseinandersetzung und vielleicht hin und wieder auch kleine Antworten zu finden, zu tun.
Ja, und ich denke, also für mich ist so die erste Geschichte so, dass wir ja, wie die Existenzialisten sagen, ins Leben hereingeworfen werden, dass wir uns nicht ausgesucht haben. Du findest dich halt wieder in einer Lebenssituation und der allererste Auftrag sozusagen in deinem Menschsein, was du jetzt so schön geschildert hast, wie und auf welche Weise bewältige ich genau dieses Leben, in das ich hier hereingestellt wurde oder bin. Und das kann von der Situation her herausfordernder und wenig herausfordernder sein. Trotzdem ist unabhängig davon die Frage, sehe ich meine Aufgabe oder das Leben, das ich halt jetzt da bewältigen werde oder soll, sehe ich das prinzipiell als sehr schwer an? Oder kann ich es auch leichter sehen Und das ist meiner Erfahrung nach auch unabhängig von irgendwelchen objektiven Hürden. Natürlich kann man sagen, ein Mensch, der von mir aus eine alkoholkranke Mutter und einen gewalttätigen Vater hat, kann man sagen, was für ein schweres Leben. Oder ein Mensch, der mit einer Behinderung auf die Welt kommt, was für ein schweres Leben. Und trotzdem gibt es Menschen, die trotzdem die gelernt haben, auf irgendeine Art und Weise, auch mit einer schwierigen Situation, in einer gelassenen, auch oft optimistischen Weise, oft sogar leichten Weise durchs Leben zu gehen. Umgekehrt erlebe ich es öfter, dass Menschen, die eigentlich alles haben, die in einer normalen, unter Anführungszeichen, Familie groß geworden sind, dies auch zu einem gewissen Reichtum gebracht haben, in dem Sinn, dass ihnen nichts wirklich fehlt, die auch halbwegs gesund sind, dass die trotzdem rund um die Uhr jammern können, die Schwere des Lebens bedauern. Also beides gibt es. Und die Frage ist, ist das jetzt sozusagen Schicksal, Charaktergeschichte, oder kann man auch lernen, kann man eine gewisse Leichtigkeit lernen?
Ja, das ist eine schwierige Frage, ob die Leichtigkeit, also wie du das jetzt beschrieben hast, sind in mir Gedanken in den Kopf gekommen, in die Richtung auch Themen, die wir immer wieder auch bei anderen Folgen angesprochen haben und vielleicht dann auch explizit, ob es jetzt Kommunikation ist und so weiter. Ich find extrem spannend bei der Auseinandersetzung, und das war jetzt auch ein Gedanke, der mich jetzt beschäftigt, aber auch schon länger. Inwieweit sind wir Menschen in der Lage, das, was in uns beschäftigt, tagtäglich mit uns selber, da wirklich auch diese Brücken oder diese Hilfestellungen zu finden, beziehungsweise zu lernen, damit umzugehen? Denn wenn man es jetzt einmal psychologisch sieht, muss man mal sagen, wir sind doch relativ alleingelassen mit unseren Gedanken, mit dem, was uns beschäftigt. Du hast das in der Familie, wenn dann die Abnabelung ist, okay, du hast zu einem Elternteil oder zu beiden ein sehr gutes Verhältnis. Sie kennen deine Mutter oder dein Vater, kennt dich natürlich sehr gut, deine Geschwister oder deine Freunde. Aber wir wissen genauso, dass diese tiefen Erfahrungen, vor allem dann, wenn es einem in Krisensituationen schlecht geht, dann passiert ja eigentlich das Zumachen und das sich zurückziehen. Und diese Momente des mit sich Alleinseins oder dieser Hilflosigkeit, die kennt ja dann auch jeder von uns, wo man sich dann natürlich Unterstützung wünscht, dass jemand da ist, aber wir immer die Barriere auch dieser Kommunikation haben, ja, dass ein in einer Beziehung ein Festhalten gut ist, aber dieses tiefe seelische, emotionale Gefühl, was wir mit dem Glücklichsein, dem Zufriedensein verbinden, ist ja gleichzeitig auch so schwer greifbar, fassbar, aussprechbar und manchmal gar nicht mitteilbar.
Ja, also in meinem persönlichen Weg, für mich hängt das sehr viel schon damit zusammen, wie ich den Menschen sehe. Also, weil du hast das Wort Kommunikation zuerst schon gesagt. Und mir hat das eigentlich, oder nicht hat, sondern hilft immer noch, wenn ich mir vergegenwärtige, dass wir so wie die Bäume unterirdisch miteinander verwurzelt sind, dass wir Menschen eigentlich alle der Gattung Mensch angehören und sozusagen daher aus im allerweitesten Sinn aus derselben Art kommen und dass keiner so wie ich es oft von Schülern schon gesagt habe und Schülerinnen, keiner in der Früh aufsteht mit dem Vorsatz, wie kann ich denn heute sein, dass mich ja keiner mag. Also so eine gewisse grundsätzliche Menschenliebe, die hilft mir schon sehr, das Leben mehr zu nehmen, wie es ist, als wenn ich sofort sehe, sozusagen, wer will mir jetzt was antun? Also es hat viel noch mit Vertrauen zu tun, dass ich den Menschen zutraue, dass sie es mit mir gut meinen.
Mhm.
Das hilft mir schon auch sehr bei der guten Bewältigung des Lebens und beim Zufriedensein. Es hilft mir dabei, gemütlich sozusagen zu sein, guten Mutes, dass ich auch annehmen kann, wenn Menschen was machen, was ich überhaupt nie machen würde. Ja? Dass ich dann nicht mich ärgere, womöglich 3 Tage lang.
Mhm.
Sondern dass ich das halt nehme als eine Facette, wie Menschen auch sein können. Sozusagen den Blick auf das, was mir nicht passt, umzumünzen in den neugierigen Blick, aha, so kann man auch reagieren.
Mhm. Aber weißt du, was du jetzt beschreibst, ist das Miteinander. Also das ist ja jetzt schon ein zweiter Schritt. Ich habe vorher mich beschäftigt sehr einmal auch das mit sich selbst auskommen. Denn das, was wir mit Glück meinen und mit Zufriedenheit, hängt einmal, natürlich hängt es mit den Rahmenbedingungen zusammen und in dem Setting und in den Beziehungen, in denen du bist. Aber es hängt vordergründig auch einmal mit deinem Charakter, mit deiner Persönlichkeit.
Ja.
Hast du, und das erlebt man ja, wenn man Menschen in einer Gruppe, in einer Gesellschaft oder jetzt zum Beispiel in der Schule, in einer Klasse oder am Arbeitsplatz trifft, dann haben wir ja schon so unsere Fühler, wo wir, auch wenn man es jetzt nicht so psychologisch kategorisiert, aber trotzdem, wir haben ein Gefühl, ist der Mensch zufrieden? Ist der Mensch mit sich im Reinen? Also solche Begriffe haben wir dann in der Alltagssprache. Fühle ich da? Das zieht mich ja vielleicht dann eher an, wie jemand, wo du einfach merkst, der ist mit sich total im Unreinen und nörgelt nur und ist völlig unzufrieden. Und diese Fragestellung, diese, man könnte jetzt sagen, ist das ein Charakter? Also ich führe es letztendlich schon auch darauf zurück, aus der Auseinandersetzung mit sich selber, mit dem Leben, mit der Sinnfrage, das ist das, was dann auch im Leben trägt.
Also für mich ist das nicht trennbar, weil ich mich als Menschenwesen mit anderen Menschen zusammen vorfinde. In der Familie, sozusagen, das Ich entwickelt sich am Du oder gibt verschiedene Thesen. Aber, und da gebe ich dir hundertprozentig recht, umgekehrt ist es für mich der Fall. Wenn ich also mich mit anderen Menschen auseinandersetze, wie wir in allen Berufen auch, die sich mit anderen Menschen befassen, zu tun haben, also auch im Lehrerberuf, dass es nur dann glücken kann, das gute Zusammenleben, wenn ich mit mir selbst gelernt habe, gut zu sein.
Du sagst es, wenn ich es mit mir selber gelernt habe.
Da gebe ich dir recht.
Und das ist eben meine Fragestellung jetzt zuerst.
Was kann man da tun?
Wie geht das?
Ja. Also ich habe gemerkt in vielen therapeutischen Sitzungen, die ich selber für mich in Anspruch genommen habe, dass das schon die primäre Aufgabe jeder Therapeutin und jedes Therapeuten ist, den Menschen zu sich zu führen. Denn was ich von TherapeutInnen weiß, kommen die Leute ja in die Therapie meistens nicht, weil sie mit sich selbst nicht zufrieden sind, sondern meistens kommen sie, weil der Chef blöd ist, weil die Mutter einem so viel angetan hat. Oder
weil es etwas gibt, was einen vielleicht sogar krank macht.
Ja, weil es eben im Außen nicht stimmt. Und die therapeutische Maßnahme geht dann in die Richtung, das auf sich selbst zu übertragen. Ja? Wenn dich dieses oder jenes an anderen so fertig macht, was für ein Thema ist das in dir selbst?
Ja, was hat das mit dir zu tun?
Genau. Und insofern ist es richtig, man muss lernen, mit sich selbst gut umzugehen.
Ja, und das, Elsbeth, genau das verbinde ich tatsächlich mit der Frage, wie lernt man glücklich oder wie lernt man zufrieden zu sein? Das ist mir schon klar, wir sind eingebettet in Beziehungen und die Beziehungsarbeit ist eine andere Kategorie. Natürlich macht mich ja dann auch Beziehung auch glücklich, aber für mich ist einfach eine der Kernfragen die, es beginnt einmal mit dem Ich. Also wie ich lerne, selbst zu sein, wie ich lerne, mich selbst auszuhalten, wie ich lerne eben diese Grundfragen. Dann könnte man jetzt sagen, spielt das in der heutigen Zeit eigentlich noch eine Rolle? Weil du hast das, ob das jetzt in der Therapie, Psychotherapie, in einer Lebensbegleitung ist, oder vielleicht auch in der geistlichen Begleitung, auch im religiösen Sinn oder auch nicht. Also dieser Fokus auf Spirituelles, auf Emotionales, wie empfindest du? Die Frage ist, ob unsere Gesellschaft ein Sensorium überhaupt dafür hat, dass das unterstützt wird. Ich denke, es spielt schon zunehmend eine Rolle, weil wir das merken, wenn es zu Konflikten kommt. Und eben zum Beispiel Schulpsychologie oder am Arbeitsplatz, wenn es zu Burnouts kommt, wenn es zu Konflikten kommt.
Yeah.
Da hat man heute eine viel, viel größere Offenheit, auch was das anlangt. Wir wissen zum Beispiel, wenn man sich die Statistiken anschaut von Krankenständen, von Fehlstunden, dass das eine erhebliche Relevanz hat, was dahinter steckt. Und das sind nicht nur Krankheiten und sonst was, sondern letztendlich führt das schon sehr auf diese psychologische, auf diese Selbstbeschäftigung und das Aushalten des Lebens, der Lebensfragen, der Lebenssituation, dem Zugang mit sich selber eben zusammen. Und da sehe ich einfach diese Fragestellung. Die Frage ist, wie lernt man das? Und die zweite wäre eigentlich dann die Folge, ob dann, mit der wir uns noch auseinandersetzen können, welche Relevanz die Schule auch dazu dann hat. Aber wie lernt man das?
Ich habe mich das auch jetzt, auch während du gesprochen hast, wo ich dir recht gebe überall, auch gefragt. Wie lernt man das? Wie lernt man das Glücklichsein? Wie lernt man den
sich selber glücklich zu sein?
Den sich selbst gut tuenden Umgang mit sich selbst. Und ich habe dann überlegt, wie ich das einmal so mache. Ja? Denn was ich so gelernt habe, auch aus der Psychologie, wenn du oder andersrum, das Kind hat das absolute Recht, ja, das Kind hat das absolute Recht darauf, dass es gehört wird, dass es behütet wird. Das Kind hat das Recht darauf, dass sich wer kümmert und dass es Mutterliebe, Vaterliebe erfährt und so weiter. Das ist das Recht des Kindes.
Also ich würde da von der Entwicklungspsychologie sagen, dass wirklich am Anfang das Kind, der Säugling, darf alles noch sehr egozentrisch sein.
Ja, ja.
Und das wird ja auch gefördert. Und dann, und das ist, hat ja auch was mit der Entwicklung zu tun, ins Leben hinein sich zu entwickeln. Und dann kommt ja erst auch Schritt für Schritt die Fremdwahrnehmung und das, wo ja. dann auch das Lernen von Grenzen eine Rolle spielt.
Ich wollte auf was anderes hinaus, Benedikt. Darum habe ich das Recht so betont. Denn vielen Menschenwesen ist manches von dem, was man als Kind brauchen würde, nicht gegeben und wird ihm vorenthalten. Und wenn zum Beispiel ein Kind zu wenig, jetzt sage ich es ganz allgemein, Vaterliebe erfährt, dann sucht es, so die Psychologie, sucht es diese Vaterliebe ein Leben lang, aber dieses Wesen muss lernen, sich auf irgendwelchen Wegen diese Vaterliebe so zu suchen, dass es ihm gut tut, denn die Vaterliebe wird es nicht mehr kriegen, so wie es ihm zustehen würde. Sucht es vielleicht in von mir aus 6 aufeinanderfolgenden Partnern, ja, das geht nicht. Das, was man als Kind vom Papa will, das hat oder man entweder Mutter, oder von der Mutter, spiegeln, ja. Ja klar, von, das hat man gekriegt und dann kann man Danke, Danke, Danke sagen, wenn man gesättigt wurde als Kind. Aber ich glaube, es ist mehr als die Hälfte der Menschen, die da nicht gesättigt sind und dann irgendwelche Kompensationen im Leben suchen. Und da ist eben jetzt meine These, dass man es ohne Hilfe nicht kann. Die Frage ist, man muss ja nicht gleich in Therapie sich begeben. Wir haben zum Beispiel sehr viel die unterschiedlichsten Modelle geholfen, die ich in der Literatur gefunden habe. Ich habe es, sobald ich lesen konnte, gelesen. Und ich habe immer von mir behauptet, meine Lebensweisheit sozusagen, die ich bis jetzt halt habe in der Unvollständigkeit, die habe ich eigentlich aus der Literatur.
Ich meine, wenn du das, was du beschreibst und natürlich dann, wenn ein Elternteil fehlt oder im schlimmsten Fall beide oder auch der entsprechende Ersatz.
Oder das, die Anerkennung.
Ja,
weißt nein, du, aber so all das.
Ja, aber ich habe so verstanden auch, weil das ist ja das, was die Vorbildwirkung hat. Ja? Ein Kind lernt ja in der Nachahmung. Man schaut sich das ab.
Und ja, aber nicht nur, Benedikt. Das Kind lernt, ob es einen wertvollen Platz in dieser Welt hat.
Ja, ja, natürlich auch.
Ob es wichtig ist, dass es da ist.
Ja, ja.
Und so, also auch diese Dinge.
Ja, ja, das verstehe ich. Aber ich meine, jetzt was die Lebensbewältigung anlangt,
ja?
ist schon auch das sehr prägend, hat eine Auswirkung, wie haben es dann meine Mutter oder mein Vater gemacht. Also auch trotz der Abnabelung, trotz der anderen Lebensverwirklichung und so weiter. Wir sprechen ja dann oft, wenn dann Menschen sagen, oh, das ist ein Muster, das erkenne ich, da ist eine Parallele zu einem Elternteil und so weiter.
Ja.
Also das ist sicher auch ein Aspekt, dass man da vielleicht etwas mitbekommt, auch ein Naturell, eine Charaktereigenschaft, ja. die in der Auseinandersetzung mit sich selber vielleicht ein anderes Bewusstsein unterstützt.
Ja, alles kriegt man mit. Und die Frage ist halt, wie findet man raus, wenn es einem nicht gut tut, das, was man mitkriegt?
Ja, aber noch einmal zurück jetzt zur Frage, das mit sich selber.
Ja.
Wo siehst du da die Kombination? Also wenn ich mein Leben anschaue, dann kann ich es, okay, durch die Reflexion, durch therapeutisches Beleuchten und so weiter, sind das Aspekte. Meine Entwicklung war sehr religiös geprägt und das würde so mein Lebensvertrauen, meine Zuversicht, meine grundsätzliche positive Ausrichtung oder das Gefühl, das behütet zu sein, das, denke ich, hat einfach aus der Familie heraus und dann vielleicht in der Phase auch die religiöse Prägung irgendwie manifestiert.
Ja, da habe ich ein bisschen eine andere Geschichte. Ich bin auch behütet aufgewachsen, es ist interessant. Und ich bin auch sehr religiös aufgewachsen. Aber das Religiöse war mehr das Katholische. Und ich arbeite bis heute daran, mich selbst, so wie ich bin, als Gesamtpaket lieben zu können. Das ist für mich schon ein Grundpfeiler auch des Glücklichseins, wie man mit sich selbst zufrieden sein kann und wie man sagen kann, schön, dass es mich gibt, gut, dass ich da bin, ich bin richtig und wichtig, so wie ich bin.
Dass ich selbst annehmen kann.
Genau, und an dem arbeite ich und die Frage ist, warum muss ich an dem arbeiten? Ja? Es ist mir einfach nicht von selber in den Schoß gefallen, obwohl ich eine schöne Familie hatte. Aber es ging so stark darum, dass man gut sein muss. Und ich habe immer wieder auch gehört, auch von verschiedenen Kanzeln herunter vom Pfarrer, obwohl wir alle so schwach sind, so schlecht sind, so viele Fehler machen, Gott liebt uns trotzdem. Ja, immer. Ich werde trotzdem geliebt, obwohl ich eigentlich eher ein schlechter Mensch bin. Und das finde ich ganz einen falschen Ansatz. Und das, jetzt bin ich schon über 70 und finde das immer eigentlich, heute finde ich es unerhört. Damals hat es mich sehr geprägt und eigentlich daran gehindert, mich selbst auch toll zu finden. Mhm. Ich war super Schülerin. Ich habe so viele Begabungen, ich kann gut singen, ich kann musizieren, bin sehr belesen, ich möchte auch von mir sagen, bin durchaus auch gebildet, ja. Und trotzdem kann ich nicht sagen, ich bin toll. Das wäre aber für das Glücklichsein auch wichtig, ja.
Das heißt, du kannst nicht, also das Glücklichsein wäre jetzt noch eine Stufe zu, ich frage dich nicht, bist du glücklich, sondern wenn du das jetzt so beschreibst und du arbeitest daran, kannst du sagen, du bist mit dir zufrieden oder bist du da auch am Suchen?
Natürlich hängt das zusammen, natürlich bin ich am Suchen. Nur, ich habe gesagt, es ist ein Thema für mich, auch in meiner, auf meinem spirituellen Weg, ja, ich mache auch dazu die Übungen. Ja, ich stelle mich vor den Spiegel und sage zu mir, und das ist für mich das Wichtige, dass ich auch mit dem Verstand zusammenarbeite, ja, dass mein Verstand sagt, schau dir diese Frau an, wie sie schön ist, was sie kann. Also ich lerne, weil wir sind ja beim Lernen, ich lerne, mit mir selbst zufrieden zu sein.
Wie weit bist du da dran? Also
rund um die Uhr.
Rund um die Uhr.
Aber natürlich merke ich, so wie du zuerst, bevor wir begonnen haben, gesagt hast, dass eine Freundin von dir das Intro, das ich da singe für unseren Podcast, dass sie das fürchterlich findet. Ja?
Oh mein Gott, ich hätte das nicht erzählen
sollen.
Wohl,
das ist gut so. Ich erkenne daran, dass mich sowas immer noch triggert. Ja, das heißt, dass ich auf Kritik sehr
empfindlich,
aber so, ich reagiere so, dass ich wissen will, um Gottes Willen, was kann ich da ändern? Was habe ich da? Also ich reagiere nicht empfindlich, wieso sagt die sowas und das ist eine blöde Kuh, die sowas sagt, sondern ich denke, Jesus, das muss ich neu einspielen, weil wenn, vielleicht ist es falsch, vielleicht ist es zu geschrien, vielleicht, also ich denke sofort an das, was ich falsch gemacht habe. Ja? Das habe ich immer noch ein bisschen, aber natürlich ist es kein Vergleich. Ja? Es ist kein Vergleich. Wie, ich habe nie gewusst, zum Beispiel, Ich hätte nie von mir gesagt, ich bin gescheit. Das haben die Lehrer gesagt und das haben andere Menschen gesagt, aber ich konnte das nicht sagen.
Aber weißt du, Elsbeth, ich finde das ja extrem spannend, weil wenn Menschen, die dich kennen, würden dich ja eine starke Persönlichkeit, selbstbewusst, selbstsicher, eine Macherin
Ja,
beschreiben.
da sieht man, was
Und
das Kompensieren ausmacht.
ich liebe genau diesen Aspekt, ja,
Ja.
weil ich habe vor kurzem einem Menschen geschrieben, wo es um Freundschaft ging, und das war eine ganz spezielle, intensive Form von Freundschaft und Begegnung. Und habe dann geschrieben, also auch ein Mensch mit ganz starker Persönlichkeit, ich will eigentlich deine Weakness, deine Schwäche, das interessiert mich. Aber was du beschrieben hast und wenn ich mich selber da anschaue, das ist genau der Punkt, weil es ist nicht abgeschlossen.
Na?
Also was du beschreibst mit dieser Zufriedenheit mit sich selber, das ist eben der Prozess, der sich durchs ganze Leben zieht und wo man immer wieder Erfahrungen hat.
Oh, ja.
Vielleicht ist ein Grundgerüst an Unterschiedlichkeit da, durch wohlbehütet sein oder wie auch immer. Also ich würde ja jetzt nicht sagen, dass ich so behütet aufgewachsen bin, dass diese Selbstverständlichkeit einfach vollkommen da war. Und ich würde auch religiös nicht als kirchlich sehen. Und es war nicht, weil ich aus einer religiösen Familie komme oder stamme. Damit würde ich es auch gar nicht in Verbindung bringen, sondern ich würde eher sagen, dass in meiner persönlichen Auseinandersetzung und ich einfach, es geht nicht um die Bibel, es geht nicht um religiöse Praxis, sondern es geht dieses, vielleicht nur dieser Satz, von der Transzendent oder gottgeliebtes Kind zu sein. Das,
Genau.
auf das würde ich in meinem Empfinden wirklich reduzieren und bin ja jetzt nicht in der religiösen Praxis. Also Kirche spielt für mich heute eigentlich im Prinzip keine Rolle, ja. Das ist es nicht. Aber dieses sich selber auszuhalten, sich selber lieben zu lernen, sich selber, ja, diese Zufriedenheit und dieses Glücklichsein, diese Auseinandersetzung, das ist wirklich über das ganze Leben und in unterschiedlichsten Etappen so eine Grundfrage. Ich bin froh, dass wir da hingekommen sind, weil wie mir das Thema in den Sinn gekommen ist, habe ich genau auf diesen Fokus. Und da sehe ich nämlich auch die Wunde. Und deswegen finde ich es auch, bin ich dankbar, dass wir drüber sprechen, weil es wahnsinnig persönlich ist, weil es wahnsinnig intim ist, weil man da sich ins Herz hineinschauen lässt, wo wir eigentlich ja auch leiden, weil wir in dieser Gesellschaft so wenig Mitteilung darüber haben,
So ist.
über diese persönliche, individuelle Not, wenn ich mit mir selber ringe, mich selber auszuhalten, ob es jetzt Selbstwertgefühl ist, spielt eine große Rolle
Ja.
im Leben, ob ich mir das zutraue,
Ja.
ob ich dann zu stark, weil wenn ich eben dieses Selbstzutrauen nicht habe, dann bin ich einfach zu sehr verunsichert und ständig abhängig, was die anderen von mir halten und wie ich den anderen gefalle.
Natürlich.
Und habe diesen Halt in mir selber nicht. Aber diese Zufriedenheit, dieses, ja, doch ein etwas glücklich sein, hängt ja damit zusammen, dass ich in mir selbst einen Halt habe. Nicht jetzt in Egozentrik und Egomanie und alle anderen spielen keine Rolle, sondern wir haben doch alle Momente im Leben, und sei es vor dem Einschlafen oder wenn immer uns Gedanken durch den Kopf gehen. Unser Hirn arbeitet pausenlos.
Ja.
Und das ist ein Prozess, wo wir ganz alleine sind.
Ja, genau. Und deshalb ist der Prozess auch sehr schwierig, weil er heißt im Endeffekt, wie man es ja bei allen weisen Menschen immer wieder hört, wer bist du? Mhm. Wer bin ich? Also jetzt auf sich bezogen. Weil wir, also ich finde ja, wir sind da in der Tiefe jeder der Psychologie, auch der Psychoanalyse irgendwie drinnen, wo wir da jetzt so ein wenig herumstöbern. Wir kriegen ja eine Rolle zugeteilt. Ja, das war zum Beispiel, weil du dich da zuerst gewundert hast, diese starke, selbstbewusste Frau. Ich war erstgeboren, ich musste der Mutter zusätzlich der Partner sein und so weiter und so weiter. Das heißt, das hat eine Geschichte, meine Rolle. Natürlich ist sie auch verankert in meinem Wesen, natürlich. Aber ich musste...
Und Erwartungen, die man in dich gesetzt hat.
Ja, ich habe sie perfekt erfüllt. Ich musste auch immer fröhlich sein, das habe ich alles erfüllt. Und dann wurde ich so gut 30 Jahre alt, mich halt so auch das Schicksal, sage ich einmal, in irgendeiner Form dazu brachte, auch tatsächlich zu fragen, wer bin ich und bin ich das wirklich, was ich da so performe, wie man heute so schön sagt. Und ich kann mich noch genau erinnern, wie ich in mehreren Ausbildungen, die so in psychologischen, psychotherapeutischen Ausbildungen, stundenlang geweint habe, weil zuerst einmal mein inneres Trauriges, das hatte nie einen Platz. Ja, diese innere Schwere hatte keinen Platz, dieses ganz zarte, Verängstigte hatte keinen Platz. Und das erzähle ich deswegen von mir jetzt, nicht um mich da zu produzieren, sondern weil ich damit sagen möchte, man kann nicht einfach sagen, sei einfach du selbst. Ja. Sondern es ist ein langer Prozess aus all dem, was einem zugeschrieben wird, was einem aufoktroyiert wird, was man so als Rolle und Funktion mitkriegt, das wirklich zu überdenken, zu analysieren. Und es tut auch weh, weil es einem ja auch den Boden unter den Füßen wegzieht. Weißt, denke ich mir, alles, was man so von Geburt an lernt, mit dem ist man identifiziert, da sagt man, ja, das bin ich. Mhm. Und dann drauf zu kommen, dass da ja noch einmal ganz ein anderes Wesen in einem drinnen sitzt, das eigentlich traurig in die Welt schaut, das Angst hat vor so vielem, das will man nicht so ohne weiteres zulassen. Mhm. Also deswegen habe ich gesagt, es ist, glaube ich, schwer, oder vielleicht unmöglich, das alleine schaffen zu können. Außer eben durch Schicksal. Wenn man wo hineingeworfen wird in eine Krankheit, in ein anderes Leben.
Wenn man keine andere Wahl mehr hat.
Ja, man kann sich daraus schon das Echte herauskristallisieren. Aber sonst, glaube ich, braucht es wirklich entweder andere Menschen.
Ja, eine Begleitung, aber man muss sich auch dann begleiten lassen, man muss das auch zulassen. So würde das, fand es interessant, wie du das beschrieben hast. Und ich denke, dass das in der Lebensrealisierung der meisten Menschen ja dann ja auch sehr unbewusst passiert, ja, weil man sich diese entscheidenden Lebensfragen, wer bin ich, dann oft gar nicht stellt, außer es zeigt sich dann in Beziehung. Und wenn ich meine Lebensgeschichte anschaue, dann finde ich, hatte eigentlich das tolle Privileg, weil nachdem ich nach der Matura ins Kloster gegangen bin, habe ich quasi professionell genau diese Frage zum Thema gehabt. Das war einfach auch Teil meiner Ausbildung, meiner Begleitung dort, also da ist auch tatsächlich Begleitung, ob es jetzt gut oder schlecht oder wie auch immer die Einflüsse sind. Aber natürlich war das immer wieder die zentrale Frage, was bin ich? Also gerade wenn man dann als Mönch in Bezug auch auf Gott, da seinen Weg sucht und diese Fragestellung hat. Also im Benediktinischen ist ja in der Regel des heiligen Benedikt die Gottsuche, das Suchen und das in sich hineinhören, da gleich am Anfang auch in der Regel in den ersten Sätzen beschrieben. Also das war für mich einfach das Programm, diese Auseinandersetzung. Ich realisiere gerade, also gerade wenn ich so die Welt und Gesellschaft beobachte, dass dieses Arbeitsprogramm, das ich damals ganz selbstverständlich hatte, im Leben oft gar nicht so selbstverständlich ist.
Mhm. Ja, wir sind jetzt natürlich beide auf der Suche nach dem Glück, auf dem Weg, dass man die Wahrhaftigkeit in Bezug auf die eigene Person und das eigene Wollen sucht. Und denkt man gleichzeitig, ich kenne Menschen, die so überzeugt sind von all dem, was sie machen, wo ich das Gefühl habe, es 10 Meter gegen den Wind zu spüren, dass da ein armes Wesen dahinter steckt. Aber die weiß das nicht. Aber ich glaube, oft ist sie nicht glücklicher.
Ja, das
ist ja schon auch einzuwerfen.
Natürlich, man kann natürlich sagen, also sagen ja auch manche, mach dir dein Leben nicht selber so schwer und so kompliziert, wenn du alles hinterfragst, wenn du dich so hinterfragst, wenn du so kritisch bist, weil du zu reflektiert bist, dann verkomplizierst du ja alles.
Und wenn ich immer glaube, der andere ist blöd.
Ja, es sind natürlich schon Abwehrmechanismen, die dann das Leben natürlich auch einfacher machen. Das wissen wir ja. Wenn die anderen immer schuld sind, dann ist natürlich einfach, weil dann bin ich ja nicht schuld. Und weil da ist natürlich schon auch ein Glatteis, das ich sehe in der Selbstbeschäftigung. Manche Menschen würden das dann natürlich schon sehr egozentrisch sehen und abtun, weil du beschäftigst dich ja so sehr mit dir selbst und hast gar nicht Raum für anderes oder für andere und für Beziehung. Ja. Aber ich glaube, wir beide sind uns schon da einig, dass auch Beziehungsfähigkeit damit zusammenhängt und nur damit zusammenhängt, welche Rolle ich auch darin habe. Und das beginnt halt mit der eigenen Auseinandersetzung, denn nur wenn ich mit mir zufrieden sein kann, dann kann ich auch
mit anderen
zufrieden sein. Und da sehe ich schon diesen Lernprozess. Und wenn ich es etwas ausrolle, so aufs Gesellschaftliche, wir haben natürlich in unserer Wohlstandsgesellschaft, was oft so bekrittelt wird, sehr viele und sind dankbar dafür, sehr viele Ablenkungsmechanismen, wo dir suggeriert wird und vielleicht sogar wo wir diesen Einfluss haben, was macht dein Leben glücklich? Wie hat dein glückliches Leben? Wie hast du als Mensch? Wie kannst du glücklich sein? Das wird dir suggeriert. Und da haben wir schon sehr viele Ablenkungen. Also ich würde es einfach so nennen. Sei es jetzt der Körperkult oder wie man sich anzieht und was du darstellst. Wir leben natürlich sehr viel auch von der Fassade und die Gesellschaft sagt dir das nach pausenlos, wie du zu sein hast, dass du die Anerkennung bekommst und so weiter. Aber sehr wenig in unserer Gesellschaft, außer dann in gewissen Lebenshilfebüchern und eben in der Gesellschaftspsychologie, da hast du das dann, wenn es da um Spirituelles oder Emotionales geht. Aber sonst wird doch in unserer Gesellschaft wenig gefragt, bist du zufrieden, bist du glücklich, wie geht's dir mit dir selber, wie schaffst du das Leben auszuhalten? Diese Fragen, und für mich sind sie Kernfragen, die spielen keine Rolle oder wenig eine Rolle und schon gar nicht die Frage, wie lernst du das?
Ja, und das finde ich, das ist schon etwas, was mich auch schmerzt, weil ich denke, die Auseinandersetzung mit sich selbst ist gewichen dem Wunsch nach der möglichst guten Performance. Wenn ich zum Beispiel, wenn ich jetzt im Fernsehen, ja, sehe, was ein Mensch, da donnert es gleich, einen Mensch, der so viel Macht und so viel Geld hat, wie zum Beispiel ein Trump, ein Putin, sind die glücklich. Und warum sehe ich, wenn ich die beiden, also andere auch, aber nehmen wir an, wenn ich den Donald Trump betrachte, dann sehe ich immer den kleinen Buben. Also ich sehe nicht den reifen, reflektierten Menschen, der echt ist mit sich selbst, der sich selbst sieht, so wie er nun mal ist, sondern der halt irgendwas, ein Produkt von all dem ist, wie er halt aufgewachsen ist und wie er kompensiert all das
Und wie er sich jetzt inszeniert.
und wie er sich inszeniert. Also es geht um die Performance. Und das ist auch mehr und mehr, auch durch die Medien und so. Und früher haben wir halt so gesagt, man muss bei, wenn ich so Umfragen gemacht habe in der Schule zum Beispiel oder Feedback, bei der Feedback-Frage, man muss bedenken, dass Menschen, wir haben das genannt, sozial erwünscht antworten. Also,
Was heißt das, sozial erwünscht
du
antworten?
antwortest nicht immer das, was du wirklich meinst, sondern du antwortest so, wie es halt gerade in ist. Ja, zum Beispiel
Angepasst.
angepasst. Ja, sagen wir, du würdest fragen, schlägst du deine Kinder? Wie viel von 10, die ihre Kinder schlagen, werden dann schreiben, ja. Ja,
Ja,
also
keine ehrliche Antwort, sondern die erwartbare
die
Antwort.
erwartbare, was halt jetzt gerade gültig ist an Wertvorstellungen und so.
Hoffentlich ist das Beispiel mit dem Kinderschlagen nicht ein gutes Beispiel. Also weil es nicht der Realität entspricht.
Ja, eben. Naja, und das denke ich mir, dass wir da auch noch kurz dazu kommen. Das finde halt ich, und vielleicht ist das aber altmodisch. Das finde ich schon eine wichtige Bildungsaufgabe, die man Kindern als Eltern und halt dann auch als Bildungsfachleute in der Schule, im Kindergarten schon mitgeben sollte, dass es ein wertvolles Ziel ist, zu sich selbst zu stehen und zu sich selbst gut zu sein und dass man auch das, das muss man natürlich zuerst für sich können, dann kann man es auch weitergeben an die einem anvertrauten Menschen, dass man denen eben nicht nur immer die Fehler aufzählt. Ja, wir haben das in mehreren Podcasts ja schon erwähnt oder behandelt. Und eigentlich haben wir immer in diese Richtung gesprochen, wie man mit, auch in der Schule, mit Menschen umgehen soll, mit Lernenden umgehen soll, damit sie eben nicht noch weniger sich selbst mögen, noch weniger Selbstwert haben, sondern dass wir sie ermutigen und ihnen helfen, den eigenen Weg zu finden und nicht
Den
nur nachzuplappern, was
den
ein
eigenen
anderer sagt.
Wert auch zu finden.
Genau.
Denn wir sind natürlich nicht alle gleich. Und
Ja.
das ist halt auch die Tücke, die dann ein Bildungssystem, das zu stark nur an der Leistungsgesellschaft
Ja.
orientiert ist, mit sich bringt. Weil wenn natürlich wissen wir, Schule ist mit Leistungserbringung verbunden. Aber wenn das die einzige Definition ist, wie junge Menschen geformt werden, wie sie sich Wissen aneignen, wie sie sich Kompetenz aneignen, so ist das auch ganz, ganz individuell. Ich war als Schüler, was Sport betrifft, ein absoluter Versager, denn ich bin nicht sportlich aufgewachsen, leider. Und dementsprechend hat sich auch dann meine Sportaktivität in der Schule gezeigt. Ich hatte nie einen Einser Und wahrscheinlich, wenn ich nicht so ein braver Schüler gewesen wäre, hätte ich auch keinen Zweier gekriegt. Der Leistung hat es nicht entsprochen. Und da ist halt einfach auch der Punkt. Wir sind natürlich in unseren Fähigkeiten eingeschränkt. Und wenn ich eine Leseschwäche oder eine Schreibschwäche habe oder vielleicht in Mathematik einfach nicht talentiert bin, dann kann ich sagen, okay, das ist die Leistung, die erbringst du nicht und deswegen wird dein Selbstwertgefühl noch mit dem wirklich moralischen Hammer noch klein geschlagen, damit gar nichts mehr da ist, weil du ja gar kein Recht hast, da einen Selbstwert zu haben. Und das ist ja eigentlich das, was wir im Bildungssystem grundsätzlich eigentlich nicht wollen, diesen individuellen Wert zu zerstören, sondern ganz im Gegenteil, jeden Menschen mit seinen Fähigkeiten so zu fördern, dass er sich entwickeln kann und eine positive Lebensbewältigung eben hat.
Und dafür muss man ihn auch hören, weil ich denke, dass das Bildungssystem jetzt so kritisiert wird, weil es auch wirklich schlecht ist in dem Sinn, dass zu wenig herauskommt am Ende, zu wenig Kompetenzen und Fähigkeiten. Das führt sich natürlich, fährt sich auch deswegen an die Wand, weil heute die Kraft da ist, dass Menschen sagen und nicht nur Junge, das glaube ich nicht, das sehe ich anders. Ja, also es ist nicht mehr so, dass die Wissenschaft, das haben wir in vielen Beispielen auch schon in unserer Welt gesehen, großes Beispiel war eben die ganze Corona-Zeit, aber dass die Menschen sagen können, ach, die Wissenschaft, ja, das ist auch nicht das Gelbe vom Ei und die wissen es auch nicht und so. Also das heißt, wir können nur beim Individuum ansetzen, damit das Individuum mit seinen eigenen Ansichten, das glaube ich, ja, dass das nicht gar nicht vorkommt, sondern dass das vorkommen muss. Dort muss es beginnen. Was glaubst du zu einem Thema? Und dann merken wir, dass es schon alleine in der Klasse 20 verschiedene Ideen dazu gibt. Und dann kann man auch schauen, was sagen denn da dazu Wissenschaftler, was sagen dazu berühmte Personen. Und dann ist die Chance größer, dass die erkannten Algorithmen oder das erkannte Richtige sozusagen auch angenommen wird.
Und wenn du es runterbrichst, musst du zugestehen, du hast nicht nur 20 verschiedene kritische Geister von dir, sondern du hast auch 20 Individuen, 20 Persönlichkeiten mit unterschiedlichem Selbstwertgefühl, mit unterschiedlichem Lebensprozess, Lebenserfahrung, was auch das eigene individuelle Zufriedensein anlangt. Das spielt auch eine Rolle. Und natürlich haben wir heute alles fantastischen Tools mit der empirischen Erforschung, aber da wissen wir genauso auch die Grenzen. PISA-Studien sind nett, wenn wir dann da ein Abbild haben, aber man muss natürlich auch kritisch fragen, was bilden sie ab, welchen Aspekt, was wird da gezeigt? Das sind Parameter, die dann vielleicht genau diese Individualität ja nicht abbilden. Das muss man dann auch klar sehen. Und die Frage ist, welches Bildungssystem wollen wir?
Ja, und weil wir heute.
Und Entschuldigung, wenn ich noch einen Satz dranhänge, es ist halt doch immer wieder der Verdacht, dass wir mehr in diesen Normen, in diesen Clustern, in diesen Schubladen sind. Und wenn man Individualisierung, individueller Unterricht, lernender, zentristischer Unterricht spricht, trotzdem ein Kopfschütteln bekommt.
Ja, wir wissen es einfach noch nicht. Und für mich gibt es ganz ein handfestes, praktisches Kriterium. Solange wir von unseren Schulen so viele unglückliche Menschen entlassen, weil wir beim Thema Glück sind, ja, die nur glücklich sind, dass endlich einmal die Schule vorbei ist, weil die Schule hat sie unglücklich gemacht. Und jetzt können natürlich die konservativen Kreise sagen, ja, sie sind unglücklich, weil das Lernen halt anstrengend ist. Aber das stimmt ja nicht. Das wissen wir, dass das nicht stimmt. Sondern das Unglück Schule ist auf andere Dinge zurückzuführen, die wir heute eh auch schon mit besprochen haben, wo wir von uns selbst geredet haben.
Ja, und weil diese individuelle Auseinandersetzung mit der Selbstzufriedenheit, dem Selbstwertgefühl in der Schule nicht gefördert worden ist, sondern ganz das Gegenteil, genau wie du sagst, zerstört worden ist.
Ja.
Um uns gewittert es, wir sitzen zwar im Trockenen, es regnet, ich weiß nicht, wie sich das auf die Aufnahme auswirkt, aber wow, was haben wir da jetzt für eine Gesprächsreise gemacht?
Ja, in die Tiefen hinein. Und ja.
Aber es ist wichtig. Ich finde das total wichtig, das anzusprechen.
Ich hoffe, es regt unsere Zuhörerinnen an zum Weiterspinnen ihrer Gedanken. Und es war nicht nur ein Durcheinander.
Ja, nein, ich finde, also für mich ist dieser Wunsch zu mehr Offenheit, es ist wirklich so, das klingt so banal, das Herz zu öffnen. Aber ich glaube, wir brauchen in unserer Gesellschaft und auch in den Lebens- und Lernsituationen wirklich mehr diese Offenheit, auch diese Verletzlichkeit. Ja. Auch wenn man dann oft sagt, das ist mir zu persönlich. Aber da erfahren wir diese individuelle Unterstützung, wo gefestigt wird, wo Selbstvertrauen gefestigt wird. Und manchmal ist es vielleicht einfach auch schön zu erleben, dass man in der eigenen Erfahrung der Unzulänglichkeit einfach merkt, dem anderen oder der anderen geht es auch ähnlich.
So ist. Schön, ja. Der Konstantin Wecker hat ein Buch geschrieben, Die Kunst des Scheiterns. Wie kann ich scheitern und glücklich bleiben trotzdem oder zufrieden bleiben?
Ja. Elsbeth, ich danke dir für das Gespräch.
Danke auch, Benedikt.